Anfang des 19. Jahrhunderts war es eine turbulente Zeit in Europa. Wahrscheinlich wie zu allen Zeiten gab es ganz neue Entwicklungen. Die Leute hatten noch eifrig diskutiert über die Französische Revolution. Die war allerdings gerade schon vorüber. Und statt der französischen Revolutionäre hatte sich Napoleon als Kaiser der Franzosen etabliert. Und er wollte nicht nur Kaiser der Franzosen sein, sondern auch ganz Europa erobern. Wir wissen, am Ende führt das ja dazu, dass er mit seiner großen Armee vor Moskau steht und auch in Moskau steht und fast ganz Europa erobert hat. Unter anderem hatte er die meisten deutschen Länder erobert. Damals gab es ja nicht ein einheitliches Deutschland, sondern viele verschiedene deutsche Länder. Unter anderem war er dort in Preußen einmarschiert und der damals bekannteste deutsche Philosoph, und zwar namens Hegel, der kommentierte das, als er dort Napoleon einreiten sah: Das ist der Zeitgeist zu Pferde. So formulierte er das, also Napoleon. Er sah Napoleon als Inbegriff dessen, was diese Zeit, in der er lebte, ausmacht. Das meinte er damit. Und dass ich das zitiere, ist jetzt kein Zufall, denn der Begriff Zeitgeist, der ist nicht uralt. Dieser Begriff Zeitgeist ist durch den Philosophen Hegel erfunden worden. Also er ist derjenige, der den kreiert hat. Und heute scheint das uns selbstverständlich, als ob es das schon immer gegeben hätte. Aber es ist ein relativ junger Begriff. Und gerade das ist die Entstehungszeit, auf die das zurückgeht. Er wollte beschreiben, Zeitgeist ist etwas, irgendwie die Menschen einer Zeit sind fest von etwas überzeugt. Das bestimmt ihr Denken, ihre Wertvorstellungen, ihr Alltagsverhalten. Sie wissen manchmal selbst nicht, woher das kommt. Und dann gibt es manche Menschen, in denen kristallisiert sich dieser Zeitgeist sozusagen. Sie sind ganz typisch für diesen Zeitgeist. Sie sind Aushängeschilder für diesen Zeitgeist. Und viele Menschen, die kopieren das dann, die übernehmen das oder die werden von diesen Personen stark beeinflusst. Zeitgeist gibt es heute auch. Nur sieht er natürlich heute anders aus als vor 200 Jahren. Ich möchte zu Beginn einen Bibeltext lesen, und zwar einen aus dem Alten Testament, der, so glaube ich, auch etwas mit Zeitgeist zu tun hat. Und zwar aus dem Buch Daniel. Daniel Kapitel 3. Hier geht es eigentlich gar nicht so sehr um Daniel, sondern es geht um seine drei Freunde. Aber immerhin, es geht ja im Buch Daniel mit drin. Und zwar, das ist die Geschichte, die einige wahrscheinlich kennen, wo der König Nebukadnezar von Babylon ein großes Standbild aufrichten lässt. Das ist ein längerer Abschnitt, aber ich werde ihn trotzdem insgesamt lesen, weil es sich hier um eine Geschichte handelt. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen. 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit. Da stellte er in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Und der König Nebukadnezar ließ die Satrapen, Vorsteher und Statthalter versammeln, die Räte, Hofschranzen, Richter und Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorsteher, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen, das König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Sobald nun die Satrapen, Vorsteher und Statthalter, die Räte, Hofschranzen, Richter und Gerichtsbeamte samt allen Provinzvorstehern zur Einweihung des Bildes versammelt waren, das König Nebukadnezar aufgestellt hatte, und vor dem Bild standen, das Nebukadnezar aufgestellt hatte, da rief der Herold mit gewaltiger Stimme: Das lasst euch gesagt sein, ihr Völker, Stämme und Sprachen. Sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen, Sackpfeifen und aller Art von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Darum fielen zur bestimmten Zeit, als alle Völker den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen und aller Art von Musik hörten, alle Völker, Stämme und Sprachen nieder und beteten das goldene Bild an, das König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Deswegen traten zur selben Stunde etliche chaldäische Männer herzu und verklagten die Juden. Sie ergriffen das Wort und sprachen zum König Nebukadnezar: O König, mögest du ewig leben! Du hast, o König, Befehl gegeben, dass jeder Mann, der den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen und Sackpfeifen und aller Art von Musik hört, niederfallen und das goldene Bild anbeten soll. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Nun sind da jüdische Männer, die du über die Verwaltung der Provinz Babel bestellt hast, Sadrach, Mesach und Abednego.
Diese Männer, o König, achten nicht auf dich, dienen deinen Göttern nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du aufgerichtet hast. Da befahl Nebukadnezar mit grimmigem Zorn, dass man Sadrach, Mesach und Abednego kommen lasse. Zugleich wurden jene Männer vor den König gebracht. Nebukadnezar ergriff das Wort und sprach zu ihnen: Sadrach, Mesach, Abednego, geschieht es vorsätzlich, dass ihr meinen Geboten nicht dient und das goldene Bild nicht anbetet, das ich habe aufrichten lassen? Nun, wenn ihr bereit seid, sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen und Sackpfeifen und alle Art von Musik hören werdet, niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe, dann ist es gut. Wenn ihr aber nicht anbetet, so sollt ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Sadrach, Mesach und Abednego antworteten und sprachen zum König: Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu antworten. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Und auch wenn es nicht so sein sollte, so wisse, o König, dass wir deine Götter nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du hast aufstellen lassen. Da wurde Nebukadnezar voll Wut, und das Aussehen seines Angesichts veränderte sich gegen Sadrach, Mesach und Abednego. Dann redete er und gab Befehl, man solle den Ofen 7-mal heißer machen, als man es sonst zu tun pflegte. Und den stärksten Männern seines Heeres befahl er, Sadrach, Mesach und Abednego zu binden und sie in den glühenden Ofen zu werfen. Da wurden diese Männer gebunden und in ihren Mänteln und Beinkleidern samt den Turbanen und ihren Gewändern in den glühenden Feuerofen geworfen. Weil nun der Befehl des Königs dringend und der Ofen übermäßig geheizt war, so tötete die Feuerflamme jene Männer, die Sadrach, Mesach und Abednego hinauftrugen. Diese drei Männer aber, Sadrach, Mesach und Abednego, fielen gebunden in den glühenden Feuerofen. Da erschrak der König Nebukadnezar und stand rasch auf. Er redete und sprach zu seinen Räten: Haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie erwiderten und sprachen zum König: Gewiss, o König. Er antwortete und sprach: Siehe, ich sehe vier Männer mitten im Feuer frei herumwandeln, und es ist keine Verletzung an ihnen, und die Gestalt des vierten gleicht einem Sohn der Götter. Darauf trat Nebukadnezar vor die Öffnung des glühenden Feuerofens, begann und sprach: Sadrach, Mesach und Abednego, ihr Knechte des Gottes des Allerhöchsten, tretet heraus und kommt her. Da kamen Sadrach, Mesach und Abednego aus dem Feuer hervor. Daraufhin versammelten sich die Satrapen, Vorsteher und Statthalter samt den Räten des Königs. Sie schauten diese Männer an, über deren Leiber das Feuer keine Gewalt gehabt hatte. Ihre Haupthaare waren nicht versengt und die Kleider waren unverändert. Man bemerkte nicht einmal einen Brandgeruch an ihnen. Da ergriff Nebukadnezar das Wort und sprach: Gepriesen sei der Gott Sadrach, Mesach und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten und das Gebot des Königs übertraten und ihre Leiber hingaben, weil sie keinen anderen Gott verehrten und anbeten wollten als ihren Gott allein. Und von mir wird eine Verordnung erlassen werden, dass wer immer unter allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen von dem Gott Sadrach, Mesach und Abednego leichtfertig spricht, in Stücke gehauen und sein Haus zu einem Misthaufen gemacht werden soll, weil es keinen anderen Gott gibt, der so erretten kann wie dieser. Daraufhin machte der König Sadrach, Mesach und Abednego groß in der Provinz Babel. Ja, soweit diese ganze Geschichte. Irgendwie ja ziemlich beeindruckend, was da passiert. Für viele von uns wirkt das ja fast wie ein Märchen. Da denkt man sich also, hier ein glühender Feuerofen und dann steigen die da herein und da passiert denen gar nichts. Also in der Praxis ist das nicht zum Nachahmen empfohlen. Also falls jetzt jemand denkt, oh, das möchte ich doch auch gerne mal ausprobieren. Ne? Wie groß ist Gott? Zünden wir mal zu Hause das Haus an und dann steigen wir da rein. Also macht das nicht. Ne? Denn im Normalfall werdet ihr in einem Haus, was angezündet ist, verbrennen. Das war damals ja ganz genauso. Also im Nachhinein liest sich die Geschichte schön. Erstmal war sie relativ tragisch. Wir erleben hier drei junge Männer, die als Geiseln, so könnten wir das sagen, mit nach Babylon genommen worden sind. das lesen wir ja schon ab dem ersten Kapitel, zusammen mit Daniel, kamen sie dahin, man wollte eine Art Durchmischung des babylonischen Reiches. Man wollte die verschiedenen Völkerschaften miteinander vermischen, damit sich da keine unterschiedlichen Gruppen bilden oder Bürgerkriege ausbrechen oder so etwas. Also nahm man die jungen Männer aus den verschiedenen Teilen des Reiches, führte sie in die Hauptstadt und wollte sie prägen nach dem Zeitgeist der Babylonier. Sie sollten die Sprache kennenlernen, die Kultur kennenlernen, die Sitten kennenlernen und auch ausgebildet werden. Und jetzt waren sie schon ausgebildet, das liegt ja alles zurück. Und hier wollte man auch einen einheitlichen Herrscherkult vermitteln. Also da muss irgendetwas sein, was alle Völker zusammenbindet. Und hier wurde ein Standbild aufgerichtet, wir lesen dann von 60 Ellen hoch, umgerechnet sind das 27 Meter. Also eine ganze Menge. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich schätze hier, wie hoch eure Gemeinde ist. Also, naja, jetzt ungefähr hier wären dann 2 Meter, dann ist vielleicht da bis 4 Meter, jetzt haben wir vielleicht da 6 Meter da oben. Also 27 Meter, dann wäre das ungefähr, ja, wie viel mal? 5-mal so viel, ne? 4-mal so viel vielleicht. Also das ist schon ziemlich groß. Aber es musste ja auch groß sein. Erstmal war Nebukadnezar der mächtigste König dieser Zeit. Und zum anderen waren da ja ganz viele Völkerschaften ringsherum. Wir lesen das ja immer. Alle Völker und alle Vertreter, das war also eine riesige Masse. Es waren nicht nur wenige Menschen wie heute Abend hier, sondern Tausende, die ja versammelt waren. Übrigens war so etwas damals durchaus üblich. Viele Könige ließen sich Standbilder bauen und sich selbst auch als Götter verehren. Wir wissen das beispielsweise von den Pharaonen in Ägypten. Da war das ganz ähnlich. Und auch von anderen babylonischen Königen war das üblich. Vermutlich war dieses Standbild ein Standbild Nebukadnezar selbst, der kein bisschen schüchtern sich gerne auch als Gott hat anbeten lassen. Meine Spekulation, aber es entspricht dem, was damals üblich gewesen war in diesem Kulturkreis. Und dann wurde dieses Bild in einer weiten Ebene aufgestellt, damit es einen noch stärkeren Eindruck hinterlässt. Also stellen wir uns vor, eine große Ebene, alles ist flach und dann da riesengroß ein Standbild aufrichten, 27 Meter hoch, golden. Vermutlich war das nicht durch und durch Gold, sondern außen mit Blattgold belegt, so wie man das zum Beispiel in Asien von einigen der Buddha-Statuen kennt. Da gibt es auch so haushohe Buddha-Statuen mit Blattgold belegt, dass die richtig schön glänzen. Da sollte gezeigt werden, boah, ist das hier ein Gott, den wir da haben. Da sollten die Leute beeindruckt werden. Und all die Vertreter des Volkes, all die hohen Persönlichkeiten, Regierungsbeamte, Militärs, Gebildete, Künstler, alle waren anwesend, um dieses Bild zu feiern. Da sehen wir unseren Gott, da sehen wir denjenigen, der uns alle vereint, das gibt uns Zukunft, hier ist die Stärke unseres Landes. Ja, und die Musiker, die spielen dabei und die Beamten stehen da und schauen zu, dass alles die Richtigkeit hat und Nebukadnezar ist auch mit dabei. Und nun stellen wir uns vor, die große Menge, die da ist, und es sind Tausende, die zur Einweihung des Bildes gekommen waren. Es sollte ein großer Staatsakt sein. Und dann fallen die alle auf den Boden nieder, um das Bild anzubeten. Und dann muss es ja schon ein bisschen ärgerlich gewesen sein. 3 Männer blieben stehen. Und das fällt ja auf. Also, wenn man jetzt einfach so sagt, die beten nicht, will ja nicht auffallen. Aber wenn wir hier alle stehen und setzen uns dann nieder und nur 3 bleiben stehen, das fällt auf. Und wir merken auch sofort, das fällt einen auf, die sich darüber ärgern. Die sagen nämlich, ihr seid anders, das gibt's ja nicht. Was bildet ihr euch eigentlich ein? Alle wissen hier, was der König von euch will, nur ihr. Ihr wollt hier eine Extrawurst spielen. Ihr bleibt stehen. Und sofort kommen sie zum König und dann schleimen sie mal so ein bisschen rum. Nicht? Oh, großer König, weißt du, wir wollen ja nichts Böses sagen, aber da sind so ein paar Männer und die hören da nicht darauf. Also eigentlich müssen wir sagen, hey, ihr Schleimer, seid doch ruhig. Ist doch total egal, wenn der König es nicht gemerkt hat, ist doch dann lass es doch. Denn scheinbar hat der König es nicht gemerkt. Aber die wollten eben diese lästigen Konkurrenten loswerden. Darum ging es. Die haben gedacht, jetzt haben wir was in der Hand. Diese Juden, die haben schon so Karriere gemacht. Die hat der König so gerne. Jetzt haben wir etwas, womit wir sie fertig machen können. Und natürlich, der König steigt auch darauf ein, war ein bisschen selbstverliebt und holt die dann zu sich. Und die hatten sich ja in den Kapiteln vorher schon bewährt als Mitarbeiter. Und deshalb gibt er ihnen eine letzte Chance. Also zu sagen, naja, ihr seid jetzt aus Israel, vielleicht habt ihr nicht ganz genau verstanden, worum es hier geht. Also ich erkläre euch nochmal. Wenn jetzt die Musik erteilt, dann zack, auf die Knie und dann ist alles in Ordnung, ich vergesse alles. Immerhin, sie bekommen eine neue Chance. Und ich weiß nicht, ob ihnen da die Knie gezittert haben werden. Also mir hätten sie gezittert. Ich hätte mich vielleicht freundlich verabschiedet und gesagt, König, ich bin gerade krank, nicht? Ich müsste irgendwo anders hin oder so. Ging aber nicht. Sondern sie mussten da bleiben und Und jetzt ist ihre letzte Chance. Sie wissen, entweder das oder Tod. Das wäre so ähnlich, als wenn du heute einem islamistischen Terroristen gegenübersteht und er sagt, bist du Christ? Wenn du Christ bist, wirst du erschossen. Und dann zu sagen, ich bin Christ, ist vielleicht etwas heikel, nicht? Also gut, theoretisch hier schön in der warmen Gemeinde würden wir natürlich alle sagen, wir machen das, vielleicht. In der Realität wäre ich mir da nicht ganz so sicher, dass manche nicht vielleicht innerlich denken, oh, lieber hier leugnen und überleben, ich kann ja nachher Buße tun. Das wäre eine Möglichkeit, oder? Und ich meine, ich wäre ja nicht mal böse, dann, wenn ihr das tun würdet. Ich habe es ja auch gerne, wenn ihr noch mit alle mit mir zusammen seid und wir werden noch feiern können, hätten die ja auch machen können. Zu sagen, ah Gott, du weißt ja, wir wollen dir noch dienen, auch in der Zukunft. Also hier machen wir mal Zugeständnis, wir beten da mal. Aber weißt du, innerlich, da bleiben wir ja bei dir. Wäre eine Möglichkeit. Aber genau das tun sie nicht. Und sie wissen nicht, wie es am Ende ausgeht. Denn wir sehen ja, ihre Antwort ist ehrerbietig dem König gegenüber. Sie versuchen aber auch gar nicht erst zu verhandeln, zu sagen, okay, König, wir knien uns halb hin. Oder so, nee, gar nicht, sondern nein, wir machen das nicht. Und selbst wenn wir dabei umkommen, da steht ja, wir glauben an einen König, der uns, einen Gott, der uns retten kann, aber sie sagen, selbst wenn Gott uns nicht rettet, also hier war keine sichere Sache. Sie hatten von Gott nicht die feste Zusage bekommen, dass sie da nicht umkommen. Und sie haben gesagt, selbst wenn wir hierbei umkommen, wir sind bereit, uns Gottes Ordnung zu unterwerfen, lieber auf Gott zu vertrauen, als hier die Anerkennung des Königs und der ganzen Bevölkerung zu bekommen. Und sie tun das, es wird dann noch etwas dramatisch berichtet, er hat jetzt aus Wut noch ein bisschen mehr anheizen lassen, die Soldaten, da seien einige schon umgekippt, nur als sie in die Hitze in der Nähe des Ofens gekommen sind. Und dann eben diese überraschende Wendung, eigentlich eine unmögliche Wendung. Und das soll uns ja auch deutlich gemacht werden. Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Die haben keinen Teflon-Anzug angezogen, um sich da zu schützen, sondern die waren da mit ganz normaler Kleidung, sogar babylonischer Kleidung. Da wird ja erwähnt, Turban hatten sie auf, steht da. Und lange Kleidung und Bärte hatten sie gehabt. Und dann das Wunder, nichts passiert. Sogar noch ein Vierter ist da, scheinbar ein Engel oder so etwas, der sie schützt. Und jetzt ist bei dem stolzen Nebukadnezar geht es genau ins Gegenteil. Also ich möchte ja gern das Gesicht derer sehen, die vorher diese drei Juden angeklagt haben. Wenn dann Nebukadnezar seine Schlussrede hält und sagt, wer hier irgendetwas gegen die Götter der Juden sagt, der wird zack, Kopf ab und Haus zerstört. Oh, die werden jetzt ruhig gewesen sein, vermute ich mal. Die werden peinlich in die Ecke gegangen sein. Wir doch nicht, wir haben doch nichts gesagt gegen die Juden. Ne? Wir wollten ja bloß dir, König, helfen. Ne? Also klar, plötzlich dreht sich das Ganze um. Plötzlich, dadurch, dass Gott eingegriffen hat, wird dem Nebukadnezar klar, hier ist eine Macht, die noch größer ist als seine eigene. Er kann befehlen, die Leute umbringen zu lassen. Und der Gott, der eingreift, der kann sie retten vor dem Befehl des Königs. Beeindruckende Angelegenheit. Und wie gesagt, ich lese diese Geschichte lieber, die sich hier vor rund 2500 Jahren zugetragen hat, als dass ich sie selbst erlebt hätte. Also damals mit dabei gewesen zu sein, wäre auch interessant, aber heikel, nicht? Zumindest wenn man nicht weiß, wie es am Ende rauskommt. Und jetzt stellt sich der ein oder andere vielleicht die Frage, was hat denn diese durchaus spannende, dramatische Geschichte mit der Frage Christ und Zeitgeist zu tun? Also ich glaube einiges. Denn hier wird ja ein Zeitgeist beschrieben. Hier wird mich beschrieben, alle Leute denken gleich, Gleichschaltung. Alle Leute handeln gleich. Und wie handeln sie? Wie König Nebukadnezar will. Er ist der Chef, er hat zu bestimmen, was läuft. Und alle sind bereit, sich dem zu unterwerfen. Und wenn du es nicht tust, dann gibt es sogar gleich noch ein paar Leute, die wollen dich zwingen, dich zu unterwerfen. Also die meisten machen, weil es ihnen Spaß macht, finden das irgendwie auch toll, ein schönes Fest, eine große Show, die genießen das auch und wahrscheinlich wird Nebukadnezar da gute Musiker ausgewählt haben und nachher noch ein Festbankett und so, das war ja eine große Feier, macht auch Spaß. Aber diese Leute, die nicht mitmachen, die ärgern. Und dann gibt es einige, die wollen die mit Gewalt dazu zwingen, genau das zu denken und das zu tun, was alle anderen auch machen. Warum? Weil wenn Leute nicht mitmachen, dann ärgert das den Rest. Vielleicht manche denken sich, ich würde ja auch ganz gern was anderes machen, aber ich traue mich nicht. Vielleicht haben manche sogar ein schlechtes Gewissen und denken sich, ja eigentlich würde ich ja hier den Nebukadnezar auch nicht gerne anbeten oder das Standbild. Aber sie machen es nicht. Und die Reaktion der meisten Menschen ist dann nicht, dass sie tolerant sagen, okay, ihr seid halt anders, sondern zu allen Zeiten war es immer so gewesen, Leute, die aus der Reihe tanzen, denen versucht man einen hinter die Ohren zu geben oder Schlimmeres und sie dann wieder auf Kurs zu bringen. Und im Grunde genommen ist ja genau das, was wir als Zeitgeist bezeichnen. Der Zeitgeist kommt manchmal lieb und sanft daher, aber meistens steckt dahinter schon eine massive Gewalt. Denkst du nicht, wie wir denken, dann hast du Probleme. dann werden dir alle möglichen Schwierigkeiten bereitet. Und hier ist dann eines der Probleme, wenn wir nicht bereit sind, bei einem Zeitgeist mitzumachen. Nun, wenn wir dann in die Gegenwart hineinkommen, dann müssen wir allerdings feststellen, dass das mit dem Zeitgeist manchmal eine etwas schwierige Angelegenheit ist. Warum? Weil der Zeitgeist ja nicht immer negativ ist. Also ich möchte ja nicht sagen, jede neue Entwicklung und jeder neue Trend ist gleich negativ. Also alles, was die große Masse von Menschen macht um uns herum. Sonst könnte ich ja sagen, die große Masse von Menschen ist heute wild auf Bildung. Das wird uns in der Politik ja gesagt, lernen lebenslang. Da könnte ich sagen, das ist ein Trend oder das ist der Zeitgeist, momentan, in Deutschland zumindest. Aber dieser Zeitgeist ist ja nicht schlimm, der ist auch nicht falsch, das ist ja gut. Da können wir ja sagen, können wir froh sein über diesen Zeitgeist. Also es gibt Dinge im Zeitgeist, die sind positiv. Also wir dürfen nicht generell sagen, alles was neu ist, ist schlecht und der Zeitgeist von vorgestern, der ist gut. Also weil manche meinen, vorgestern, als sie jung waren, gab es keinen Zeitgeist. Na, natürlich gab es den einen, nur einen anderen. Und der war nicht besser. Und manchmal hast du ihn vielleicht nicht erkannt, weil du selbst darin groß geworden bist. Und du erkennst den neuen Zeitgeist, weil er fremd ist. Und da erkennst du auch die Gefahren. Aber wenn wir Zeitgeist überprüfen wollen, dann brauchen wir eine Position außerhalb der Zeit. Und die haben wir alleine, indem wir ins Wort Gottes hineinschauen und da einen ideologiekritischen Maßstab haben, sowohl gegen den Zeitgeist von gestern als auch gegen den Zeitgeist von heute. Und dann müssen wir analysieren erstmal, was ist der Zeitgeist? Und dann müssen wir feststellen, ist der gegen das Wort Gottes, gegen die Prinzipien, die Gott uns gibt? Oder ist er möglicherweise sogar dafür? Oder ist er vielleicht neutral? Und all das gibt es. Es gibt Dinge im Zeitgeist, die sind neutral. Die nehmen wir zur Kenntnis, wir können sie übernehmen. Manchmal ist es sogar nett, es gefällt uns allen. Aber im Grunde genommen macht das keinen großen Unterschied. Also beispielsweise bestimmte Sachen in der Architektur. Wenn ihr euch ein bisschen in Architektur umschaut, dann könnt ihr relativ genau datieren, wann dieses Gebäude hier gebaut ist. Wäre das Gebäude beispielsweise in den 80er Jahren gebaut, dann hättet ihr da oben überall Holzvertäfelung gehabt. Das hat aber nicht, kennt ihr noch so Profilbretter oder sowas. Ne? Oder eigentlich nur so ganz trendig, vielleicht ist es mir nicht aufgefallen, ich muss noch mal draußen schauen, habt ihr bei eurem Eingang so einen Bogen aus roten Bogen draußen vor der Tür? So dunkelrot? Ja, das wäre jetzt eigentlich der Zeitgeist. Das hat ja selbst Lidl oder Aldi oder sonst irgendwie was. Nee, Aldi glaube ich nicht, aber Lidl haben das. Das merkt ihr jetzt überall. Also wenn du trendmäßig machst, so ein paar Farbtupfer, so besonders dunkelrot ist momentan noch etwas, aber schon gar nicht mehr ganz, so seit 5, 6 Jahren, das wäre dann so richtig Zeitgeist. Jetzt können wir sagen, ist das falsch? Dürfen wir als Christen keinen roten Bogen draußen vor die Tür machen? Du bist so, klar können wir das machen. Ist ja nicht schlimm, ist auch nicht gegen die Bibel. Können wir tun. Oder meinetwegen andere Dinge an eurer Kleidung. Ich weiß nicht, ob es hier ein paar jüngere Leute gibt. Bei jüngeren Leuten sind seit ein paar Jahren wieder Kapuzenpullis in. Als Zeitgeist. Nicht? Wisst ihr das? Hier die hinten so eine Kapuze hängen, habe ich als kleiner Junge auch getragen. Meiner war so irgendwie so orangenfarbig. Nicht? Und meine Eltern mochten das gar nicht, weil manchmal war ich dann zugezogen hier, nicht? So über den Kopf dann. Heute sind die wieder in, wie manche Sachen so der 70er, 80er Jahre in sind. Oder was langsam auch wieder in ist, also was Zeitgeist ist, sind Bärte. Also eine Zeit lang waren Bärte vollkommen out. Nicht? Also Zeitgeist total unmöglich. Wer einen Bart hat, war von gestern. Und in der Zeit hatte meine Frau auch gesagt, ich soll meinen abrasieren. Nicht? Also ich hatte dann einen, auch so, weil 80er Jahre, da war Bart noch in, so richtig großen Bart. Hier, nicht? Dann meinte ich, ah, Michael, du siehst so alt mit dem Bart aus. Und jetzt aus Liebe zu meiner Frau, schon seit 20 Jahren rasiere ich meinen Bart ab. Ich habe schon mal versucht durchzurechnen. Nicht? Aus Liebe zu ihr jeden Morgen, ich weiß nicht, 2, 3, 4 Minuten, gerechnet aufs Jahr, mal 365, mal 10 Jahre. Das ist doch immerhin schon ein ganzes Opfer, oder? Was denkt ihr dazu? Ziemliches Zeitopfer, ne? Weil mit dem Bart früher habe ich weniger Zeit gehabt. Das war einmal in der Woche ein bisschen schneiden, das war in Ordnung, aber hier rasieren braucht viel länger. Also, aber gut, ihr müsst mich jetzt nicht bemitleiden, ihr müsst mich auch nicht beglückwünschen oder so. Auf jeden Fall aus Liebe zu meiner Frau, weil sie sagt, es sieht hübscher aus, mache ich den Bart weg. Aber im Moment wäre der Zeitgeist eher wieder Bart. Also so ein bisschen Variation, manchmal Schnurrbart oder hier Vollbart, gibt es verschiedene Varianten. Und jetzt ist die Frage, ist dieser Zeitgeist schlecht? Da würden wir sagen, nicht schlecht, nicht gut, das ist einfach anders. Ne? Die Zeit verändert sich und so gibt es manche Dinge in unserer Welt, wo wir sagen müssen, der Zeitgeist, der ist neutral. Das ist nicht irgendwie an sich schlimm, es kommt mehr darauf an, wie wir damit umgehen. Wenn du dein Bart nicht pflegst und wenn er dann zur Brutstätte von Läusen wird, dann ist es schlecht. Ne? Aber das liegt nicht am Bart, sondern an der Pflege. Und ja, ich meine, das ist gar nicht so weit her. Also ich war im letzten Jahr in Rumänien, habe einige Gemeinden besucht, besonders auch in einem armen Dorf in der Nähe von Moldawien. Und das ist dann immer so eine Überwindung, in die Wohnung reinzugehen. Aber ich will den Geschwistern und den Leuten ja nahe kommen und auch mit ihnen dann reden. Und bisher jedes Mal, wenn ich da war und ich bin zurückgekommen, habe ich Flöhe gehabt. Warum? Weil es in den Wohnungen von Flöhen wimmelt. Und sobald ich da mich hinsetze, dann kommen die. Und beim ersten Mal, als ich da war, habe ich noch gedacht, warum juckt mir das so an den Beinen, an den Füßen, überall? Und da habe ich eine Flöhe. Also jetzt weiß ich Bescheid. Jedes Mal, wenn ich zurückkomme, Kleidung erstmal desinfizieren, nicht ordentlich sauber machen und so. Also das gibt es. Was gibt es sonst noch für neutrale Dinge? Zum Beispiel neutrale Dinge, würde ich jetzt sagen, vom Zeitgeist her, neutrale Dinge sind die Nutzung der elektronischen Medien. Das ist ein Zeitgeist. Das wisst ihr ja heute, das macht fast jeder. Also Zeitgeist bedeutet ja, jeder denkt so, jeder handelt so, jeder findet das toll, das ist Zeitgeist. Und Nutzung von elektronischen Medien ist heute Zeitgeist. Natürlich, Zeitgeist, wenn er neu ist, trifft immer jüngere Menschen stärker als ältere, weil die den ja frisch kennenlernen. Wir sind alle von einem älteren Zeitgeist geprägt und der Neuere ärgert uns immer erstmal, denken wir, warum muss das sein und so. Die Jüngeren finden das toll, aber wenn die etwas älter werden, finden sie den Zeitgeist wieder nicht toll, der danach kommt. Nicht? Also das ist halt immer dasselbe. Und das merkt ihr auch bei vielen, also wahrscheinlich sagen wir deshalb in Deutschland auch Handy, weil das Handy ist mit der Hand festgewachsen. Also zumindest bei vielen jungen Leuten. Nicht? Also ihr müsst immer darauf achten, ihr werdet kaum einen jungen Menschen irgendwo sehen ohne Handy. Und ihr müsst mal probieren, ihm das wegzunehmen, das geht nicht, nicht. Also eher könnt ihr da irgendwas, was ich, irgendwas machen, aber das geht nicht weg. Also Handy, Smartphone und da ist die Welt drin. Mir fiel das noch neulich aus, war ich in einer Großstadt unterwegs, in der U-Bahn und vor noch ein paar Jahren, also schon ein paar Jahre länger, da haben die Leute in der U-Bahn mal Bücher gelesen, Zeitung gelesen, sonst irgendetwas. Hier die Hälfte der Leute, die hatten steif und fest auf ihr Smartphone geschaut. Und selbst verliebte Paare, da habe ich gedacht, die verliebten Paare, die umarmen sich vielleicht, schauen sich tief in die Augen. Gar nichts, jeder hat sein Smartphone sich und zack, 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 zack und der andere zack, zack, zack. Und manchmal habe ich den Eindruck, die haben sogar miteinander über das Smartphone geredet. Nicht? Also die saßen nebeneinander, aber es ist viel spannender, sich da immer was zu schreiben. Nicht? Ja, und dann merken, ah, du bist ja da noch, nicht? Und so, ja. Also das ist so ein Trend oder so ein Zeitgeist in elektronische Medien. Und jetzt für mich die Frage, ist das denn prinzipiell gegen die Bibel oder nicht? Und da würde ich sagen, eigentlich nicht prinzipiell gegen die Bibel. Auch hier kommt es drauf an, wie gehst du damit um? Die elektronischen Medien können super toll sein. Wir können sie nutzen, um das Evangelium zu verbreiten in Gegenden, in denen es vollkommen verboten ist, als Missionar hinzugehen. Du kannst dir heute durch elektronische Medien so viel Predigten herunterladen, auch gute, dass du da Tag und Nacht dir das anhören kannst. Also gute gehe ich jetzt davon aus. Nicht? Also du kannst das nutzen. Du kannst damit mit deinen Freunden, die du irgendwo im Urlaub kennengelernt hast, kommunizieren, ohne ihnen lange Briefe schreiben zu müssen, ganz schnell, mal hin und mal her und ermutigen und füreinander beten. Super toll. Wir sagen einige, ja, Michael, weißt du nicht, das sind auch Gefahren. Weiß ich, klar sind da Gefahren, aber das Medium an sich ist nicht das Problem, sondern wie du damit umgehst, ist das Problem. Klar, manche Leute werden süchtig. Klar, manche Leute schreiben Unsinn. Aber diese Leute, die vorher süchtig werden, die waren vorher süchtig meinetwegen nach Romanen. Da gab es vor 200 Jahren so eine richtige Epidemie. Da warnte man in christlichen Kreisen vom Romane lesen, weil das eben die Seele vergiftet und den Geist vernebelt. Romane lesen, wenn man sich reinträumt. Klar, wenn du Tag und Nacht Romane liest, ist das besser, als wenn du in deinem Facebook bist. Ist auch nicht besser. Und das war vor 200 Jahren. Das ist nicht besser. Leute gehen immer in Süchte hinein. Einmal sind es die und wenn du die einen wegnimmst, kommen die anderen. Und Leute, die Unsinn geschrieben haben, gab es vor 200 Jahren auch schon. Nur haben sie das nicht in Facebook geschrieben, sondern in Büchern. Oder findet ihr etwa die Schriften von Lenin toll? Ja, Lenin hat nicht Facebook geschrieben. Lenin hat Bücher geschrieben und hat damit den Tod von rund 60 Millionen Menschen verursacht. Das ist doch auch nicht mal eben gerade so wenig. Und das allein durch Bücher und Propagandaschriften. Also von daher würde ich sagen, das ist ein Zeitgeist und wir können diesen Zeitgeist nutzen, positiv oder negativ. Hier müssen wir nicht als Christen dagegen kämpfen, wir müssen einfach sehen, dass wir richtig damit umgehen. Diese Art von Zeitgeist. Also es gibt manche Dinge im Zeitgeist, die einige Sachen, die die Wohnungsbau angehen, die Einrichtung der Wohnung, die Farbe der Möbel oder sonst welche, da können wir sagen, das ist halt so, man kann das mitmachen, man muss es nicht mitmachen. Aber da müssen wir das nicht zum Glaubenskampf erklären. Das ist nicht so, wie hier Daniels Freunde. Denn ich habe ja gerade vorgelesen, gekleidet waren sie, wie damals die Leute in Babylon gekleidet waren. Die haben jetzt nicht darum gekämpft, wir müssen aber jüdische Mode tragen. Nein, so da steht Turban. Das war normalerweise gar nicht in Israel. Aber die haben den getragen. Und genauso die aller Kleidungsstücke. Das war also scheinbar nicht das Entscheidende. Warum? Weil die Bibel ja darüber auch nichts gesagt hat. Also wenn die Bibel Kleidungsstücke nennt, dann klar, sollen wir uns danach richten. Wenn sie keine Kleidungsstücke nennt, ja dann, also in der Bibel steht nichts, darfst du schwarze Pullis tragen oder nur weiße? Oder muss es ein Hemd sein? Muss das von oben zugeknöpft sein oder nicht? Steht nichts drin. Also dann kannst du das durchaus machen, wie die Leute das tun. So, und das tun wir ja auch. Die meisten von euch sind heute gekleidet wie der normale durchschnittliche Mittelstandsbürger in Deutschland auch. Also ich meine, wenn ihr meint, das ist nicht so, dann schaut euch mal um. Also ich sehe hier kaum einen, der im langen Burnus zum Beispiel ist, so wie ein Araber. Oder die Frauen, die im Sari sind, wäre auch eine interessante Idee. Nicht, sondern ihr seid gekleidet, wie so der Durchschnitt in Deutschland auch. Ich sage der Durchschnitt, ne? Ihr seid ja jetzt nicht alle die ausgefallenen Rockertypen oder so, aber der normale Durchschnittsbürger in Deutschland kleidet sich ja auch nicht so. Sondern eben Pulli und Hemd und kurzgeschnittene Haare und ordentliche Hose und Schuhe und all sowas. Also, und das ist ja kein Problem. Und jetzt könnten wir sagen, ja also, dann gibt es ja mit dem Zeitgeist gar kein Problem. Ja, ich könnte jetzt sogar das noch etwas deutlicher machen. Manchmal ist der Zeitgeist sogar in unserem Interesse, wo wir sagen können, da sollen wir uns freuen über den Zeitgeist. Beispielsweise sind wir heute in einem Zeitgeist, in dem die Menschen wieder eher offen sind für religiöse Fragen. Das ist ein Zeitgeist. Also ich erinnere mich noch gut daran, vor Gesprächen in den 80er, 90er Jahren, da war die Diskussion noch viel stärker, es gibt keinen Gott und nein, das ist alles falsch, vehement. Wenn ich heute auf der Straße mit Leuten spreche, dann sind meistens die älteren Leute, die sind vollkommen zu und wollen vom Glauben nichts wissen. Die Jüngeren, die sind offen, erzähl mal, das ist ja interessant, weil viele jüngere Leute sind von religiösen Sachen, haben keine Ahnung, gehen nie in die Kirche, aber sie finden es interessant. Warum? Weil sie aufgewachsen sind ohne diese festgeprägten Formen, weil sie aufgewachsen sind mit dem Gedanken generell, man muss tolerant sein. Tolerant sein, ich höre mir erstmal an, was der andere sagt. Viele vor zwei Generationen waren mehr intolerant. Ich habe meine Überzeugung und die setze ich durch. Und hier eher, also wenn du dann hinterher kommst und sagst das, also wenn du jetzt erklärst, was du glauben sollst, kannst du probieren. Ein jüngerer Kollege, du glaubst das. Der Großteil deiner jüngeren Kollegen, bin ich ziemlich überzeugt, der wird am Ende sagen, ist ja interessant, ist schön für dich. Das war's. Der sagt nicht, du blöder Kerl, du musst aufhören. Das kommt seltener vor heute. Die Älteren, die machen sowas eher. Und wenn du aber dann sagst, das musst du auch glauben, ja, dann ist natürlich Ende mit Toleranz. Und ich dann würde sagen, nee, also für mich ist das nichts. Also für dich, okay, wenn du da Frieden hast und wenn es dir Spaß macht, dann kannst du nicht sagen, mach's. Das ist eher so die Jüngeren. Und dieser Trend ist ja positiv, den können wir ja nutzen. Dass Leute nicht generell ablehnen, sondern sich das zumindest mal anhören. Ich erlebe das auch im Internet, wo ich dann mit jungen Leuten diskutiere über den Glauben, Leute, die nie in eine christliche Gemeinde gehen. Viele junge Leute sind offen, sich zumindest mal Sachen anzuhören. Das finde ich positiv. Als Trend, als Zeitgeist. Eine andere Sache des Zeitgeistes finde ich auch positiv. Viele Leute, junge Leute, die mehr vom Zeitgeist geprägt sind, legen heute mehr Wert auf Authentizität. Das war in früheren Generationen nicht so. Frühere Generationen waren mehr Schein als Sein. Also nach außen hin muss es stimmen. Was nach innen hin ist, spielt keine so große Rolle. Das hätte keiner so richtig gesagt, aber genau so war es. Viele haben nach außen hin die heile Familie vorgespielt und intern sich gegenseitig gezickt und geschlagen und sonst irgendwas. Das wollen junge Leute heute nicht mehr machen. Und der Zeitgeist will es auch nicht. Der sagt, sei echt, sei authentisch, sag, was du denkst, hat manchmal auch Nachteile, weil sie dann besser schweigen sollten, mal darüber nachdenken, ein bisschen runterkommen, ehe man das gleich sagt, ist ja klar. Aber generell ist es doch erst einmal besser, wenn niemand nur etwas vorspielt, sondern auch ehrlich sagt, was er denkt. Also ich erinnere mich da an meine Frau betreut ein paar ältere Leute und dann betreut sie unter anderem eine ältere Frau. Der Mann und die Frau, die sind verheiratet, wohnen in einer schönen Villa bei uns in der Gegend. Und der Mann war relativ erfolgreich wirtschaftlich, hat einen großen Garten, alles schick und so gemacht. Aber er verbietet, dass seine Frau draußen in den Garten geht. Warum? Weil seine Frau seit einem Jahr im Rollstuhl sitzt. Was könnten denn die Nachbarn denken? Bei uns ist alles doch perfekt. Und eine Frau, die im Rollstuhl sitzt, passt nicht zu einem perfekten Leben und zu einem tollen Garten und einer schönen Villa. Das ist der Zeitgeist von früher. Hauptsache, die Nachbarn denken gut über mich. Das ist heute nicht mehr Zeitgeist, sondern heute ist es eher so, sei echt, Danach suchen viele. Das machen ja auch nicht alle. Denkt jetzt nicht alle jüngeren Leute sind so, aber sie streben viel mehr danach. Sie schätzen das viel mehr. Und hier würde ich sagen, sind Aspekte des Zeitgeistes, die sind gut. Da können wir uns darüber freuen. Denn eigentlich ist es ja das, was Gott auch will, dass wir echt sind, dass wir sagen, was wir denken, wer wir sind, was ist und nicht nur vorspielen, damit andere etwas sehen und einen positiven Eindruck haben. Also hier einmal zwei Beispiele, wo wir merken, da ist der Zeitgeist sogar positiv. Wir können uns darüber freuen. Menschen sind wieder eher bereit, über religiöse Fragen zumindest zu sprechen. Nicht gleich sich zu bekehren, aber sich zu sprechen darüber. Oder Menschen sind auch eher bereit zu sagen, was sie denken, wie sie empfinden, wie sie fühlen. Sie sind nicht so sehr bereit, irgendetwas vorzuspielen. Und auch das ist ja etwas Positives. In der Tendenz, das trifft ja nie auf alle Menschen zu, aber hier ist Zeitgeist etwas, was weiter verbreitet ist. Und das finde ich erst einmal gut. Gut, was wir sicherlich auch schätzen, ist, dass für viele Menschen heute Freunde eine viel größere Rolle spielen. Nur die Freunde pflegt man unterschiedlich. Man trifft sie nicht nur, man schreibt im Internet und so weiter. Aber auch das spielt eine größere Rolle. Nicht nur, ich arbeite, bis ich tot umfalle, sondern meine Freizeit und meine Freunde spielen eine große Rolle. Wenn ihr eine Umfrage macht bei der Shell-Studie zur deutschen Jugend, dann steht bei den meisten jungen Leuten bis 25, steht Freizeit und Freunde sind wichtiger als Erfolg im Beruf. Jetzt könnten einige vielleicht von euch sagen, falls ihr alte Schwaben seid, ich würde ja sagen, schaffe, Häusle bauen, schaffen ist aber wichtig. Und so ein bisschen steckt das ja auch in mir, obwohl ich kein Schwabe bin. Aber dann auf der anderen Seite muss ich sagen, naja, so ein bisschen hat dieser Zeitgeist ja auch recht. Denn wir leben ja nicht, um zu bauen, sondern wir bauen, um zu leben, oder? Also gut, bei manchen ist das nicht ganz klar, aber dann wäre das eine Sache der Herausforderung. Aber letztendlich ist doch klar, ihr werdet mit eurer Seele in die Ewigkeit gehen, nicht mit eurem Haus. Ja, ist ja klar. Also deshalb, das Haus ist zum Wohnen und zum Leben, ist in Ordnung. Und hier sind manche jüngere